Stell dir mal vor, du hast da drei Dinge, die auf den ersten Blick so absolut gar nichts zusammenpassen.
Ja, das ist meistens der beste Start für sowas.
Genau. Also pass auf. Erstens, eine richtig blutige Enthauptung mitten auf einer antiken VIP-Party. Zweitens, ein übernatürliches Picknick für über 5000 Leute irgendwo im absoluten Nirgendwo. Und drittens, und das ist der Twist, die hochkomplexe Soziologie des modernen Denkers Jürgen Habermas.
Also wirklich drei völlig verschiedene Welten, ne?
Absolut. Man denkt halt, was soll das miteinander zu tun haben? Aber genau das schauen wir uns in unserer heutigen Tiefenanalyse mal an. Wir haben hier nämlich eine unglaublich faszinierende akademische Abhandlung als Quelle.
Ja, und die nimmt sich das 14. Kapitel des Matthäusevangeliums vor, aber eben nicht so, wie man das aus einer trockenen Bibelstunde kennt.
Gott sei Dank, ja.
Genau, die nutzen da einen sehr spezifischen modernen Filter. Die Autoren machen hier eine sogenannte habermasianische Übersetzung.
Okay, das musst du kurz erklären. Was genau heißt das?
Habermas sagt im Grunde, dass religiöse Texte ja oft eine extrem dichte, jahrtausendealte Tiefensprache haben. Und wir dürfen die in unserer säkularen Welt heute nicht einfach ignorieren.
Also nicht einfach sagen, das ist Schnee von gestern.
Richtig. Stattdessen müssen wir versuchen, die moralischen Kernbotschaften daraus zu schälen. Also die Werte, wie wir als Gesellschaft gut zusammenleben wollen.
Ah, verstehe.
Und diese Werte übersetzen wir dann in eine Sprache, die heute im öffentlichen Raum für jeden greifbar ist. Egal, ob man jetzt gläubig ist oder nicht. Da geht es dann um so Dinge wie Menschenwürde oder Solidarität.
Und Machtmissbrauch, ne? Also das ist quasi unsere Mission heute. Dem wollen wir auf den Grund gehen.
Genau das.
Wir nehmen diesen über 2000 Jahre alten Text und prüfen den mal auf absolute Alltagstauglichkeit. Was sagt er uns über toxische Macht oder wie wir mit Lebenskrisen umgehen?
Und vor allem, wie wir mit den Schwächsten in der Gesellschaft umgehen.
Ja, super wichtig. Also, lass uns das mal aufdröseln. Wir starten direkt mit einer Szene, die, naja, die setzt einen ziemlich düsteren Kontrast für alles, was danach kommt.
Das kann man wohl laut sagen, das ist ein massiver Auftakt.
Total. Das klingt eher nach so einem brutalen Politthriller. Wir sind da am Hof von König Herodes. Und Herodes hat Johannes den Täufer einkerkern lassen.
Ja, und wenn wir uns anschauen, warum er das gemacht hat, wird es direkt sehr soziologisch. Johannes sitzt da nämlich nicht wegen eines normalen Verbrechens.
Nee, er hat den König provoziert, oder?
Er hat die moralische Integrität des Herrschers attackiert. Ganz öffentlich. Er hat diese illegitime Beziehung von Herodes mit der Frau seines Bruders kritisiert.
Aha, also klassischer Konflikt. Absolute Macht trifft auf diese, ja, unbequeme Wahrheit.
Genau, und das entlädt sich dann auf dieser gigantischen Party.
Ja, Herodes veranstaltet da ein riesiges Festmahl. Das ist kein gemütliches Essen mit Freunden. Das ist eher so ein antikes Networking-Event der absoluten Elite.
Richtig, alle Militärführer und Würdenträger sind da. Und dann tanzt die Tochter für die Gäste. Und Herodes, wahrscheinlich extrem berauscht von der Stimmung und sich selbst, verspricht ihr alles.
Vor versammelter Mannschaft, ne? Er schwört ihr quasi absolut jede Bitte zu erfüllen.
Und sie fordert dann, nachdem sie kurz mit ihrer Mutter geredet hat, den Kopf von Johannes dem Täufer.
Auf einem Silbertablett.
Ja, und was die Quelle hier jetzt so fantastisch herausarbeitet, ist die psychologische Architektur dahinter. Herodes ist kein eindimensionaler Bösewicht.
Er will ihn eigentlich gar nicht umbringen, oder?
Genau, der Text deutet an, dass er innerlich massiv widerstrebt. Er hat eigentlich Angst vor der Reaktion des Volkes.
Aber er macht es trotzdem.
Wegen der Struktur der Situation. Er macht es wegen seines Eides und vor allem, und das ist das Wichtigste, wegen der Gäste.
Krass, also purer Gruppendruck.
Ja, Gruppendruck, Angst vor Prestigeverlust und diese absolut toxische antike Ehrkultur. Die Moral spielt ja gar keine Rolle mehr.
Weißt du, wenn man das mal in unsere Zeit übersetzt, das ist echt unfassbar vertraut. Das ist wie so ein moderner CEO oder Politiker.
Wie meinst du das genau?
Naja, hinter verschlossenen Türen weiß der vielleicht ganz genau, was eigentlich ethisch richtig wäre. Aber dann steht er vor seinen Aktionären oder Parteispendern
Ah, ja.
und aus purer Panik vor einem Shitstorm oder dass er sein, naja, sein Standing verliert, knickt er ein. Er opfert die Moral einfach für sein Image.
Das ist eine super präzise Übersetzung, ja. Habermasianisch gesehen entlarvt die Szene hier ein zeitloses Strukturproblem von Macht. Wenn es nur noch um öffentliche Inszenierung und den Selbsterhalt des Systems geht, dann ist die moralische Urteilskraft schon komplett korrumpiert.
Das System kreist nur noch um sich selbst.
Ganz genau. Und Johannes der Täufer ist hier das monumentale Mahnmal. Er zeigt, wie unverzichtbar dieses öffentliche Wahrheitssprechen ist. Jemand muss der Macht den Spiegel vorhalten.
Auch wenn es tödlich endet. Das ist ein echt deprimierendes Bild von Macht, muss ich sagen.
Ja, aber genau deswegen schlägt die Geschichte danach ja so eine radikale Richtung ein.
Stimmt, weil die Macht im Zentrum so toxisch ist, geht Jesus ja quasi an die Ränder, oder? Er zieht sich zurück in die Wüste.
Genau. Und die Massen folgen ihm dahin. Und dort draußen formt sich dann dieser radikale Gegenentwurf zu der mörderischen Party von Herodes.
Der Kontrast ist echt extrem. Eben waren wir noch bei der Elite, jetzt sind wir bei den Ausgestoßenen am Rand der Zivilisation.
Und als Jesus diese riesige Menge sieht, ist er eben nicht genervt. Die Quelle betont das extrem. Er empfindet tiefes Mitleid. Er sieht, dass diese Leute Heilung brauchen.
Und dann wird es spät, alle haben Hunger. Und jetzt kommt dieser Dialog mit den Jüngern, den ich ja besonders spannend finde.
Ja, der ist genial.
Die Jünger verhalten sich da echt wie so ein klassisches mittleres Management, ne? Die sagen einfach, schick die Leute weg, die sollen sich selbst in den Dörfern was zu essen kaufen.
Klingt ja erstmal pragmatisch.
Voll logisch eigentlich. Aber Jesus dreht das komplett um. Er sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann passiert dieses berühmte Wunder. Aus 5 Broten und 2 Fischen werden 5000 Männer plus Frauen und Kinder satt.
Und es bleiben sogar noch 12 Körbe übrig.
Genau. Aber warte mal kurz. Ich muss da mal reingrätschen, bevor wir hier so eine riesige akademische Theorie drauf aufbauen.
Okay, schieß los.
Ist das nicht einfach, eine schöne alte Metapher fürs Teilen? Also so nach dem Motto, wenn jeder was von seinem Pausenbrot abgibt, reicht's für alle. Brauchen wir da echt so eine soziologische Analyse?
Die Skepsis verstehe ich total. Aber die Quelle argumentiert hier sehr stark dagegen. Wenn man das nur auf Teilen ist schön reduziert, verpasst man die eigentliche Sprengkraft.
Okay.
Es geht hier nämlich um massive Institutionskritik. Schau dir mal an, wie die Jünger agieren. Das ist ein universelles Muster von überforderten Systemen. Sie externalisieren das Problem.
Externalisieren heißt in dem Fall was genau?
Sie lagern die Verantwortung nach außen aus. Die sagen quasi, das übersteigt unsere Ressourcen, sollen die Leute doch auf dem freien Markt schauen, wo sie bleiben.
Ah.
Sie privatisieren die Not.
Ganz genau.
Und Jesus unterbricht dieses Muster radikal. Er nimmt seine eigene Institution in die Pflicht. Er sagt, öffentliche Verantwortung bedeutet, dass Not eben nicht an den Rand gedrängt wird.
Verstehe. Eine Gemeinschaft definiert sich also darüber, wie sie ihre verwundbarsten Mitglieder versorgt.
Richtig. Und das setzt sich danach ja auch fort. Die Quelle erwähnt da diese Heilungen in Genesaret, wo die Kranken nur sein Gewand berühren müssen.
Ja, stimmt. Da muss man aber auch bedenken, was Krankheit damals bedeutet hat, ne? Das war ja fast immer auch eine soziale Isolation.
Absolut. Du warst quasi rituell unrein und vom gesellschaftlichen Leben komplett ausgeschlossen.
Also heilt er da nicht nur den Körper, sondern er holt die Leute zurück in die Gesellschaft. Er gibt ihnen die Teilhabe zurück.
Genau das ist der Punkt. Und das zerstört auch diese ganze spirituelle Romantisierung von Leid.
Oh ja. Dieses, dein Körper leidet jetzt, aber bete einfach, dann wird es im Jenseits besser.
Davon hält dieser Text laut der Quelle absolut gar nichts. Hier wird extrem konkret und leiblich gehandelt. Der Magen wird gefühlt, der Körper wird geheilt, das Leid wird nicht weggebetet.
Finde ich einen unglaublich starken Gedanken. Okay, wir haben jetzt also diese Gemeinschaft. Alle sind satt, alle sind gesund. Happy End, könnte man meinen.
Falsch gedacht?
Komplett falsch gedacht. Der Text schmeißt sie sofort aus dieser Komfortzone raus. Mitten in der Nacht auf dem See geraten sie an einen krassen Sturm.
Ja, und im biblischen Kontext ist das Meer und der Wind ja nie einfach nur Wetter. Das steht für das absolute Chaos, für die Ohnmacht des Menschen.
Und in diesem Chaos kommt Jesus dann auf dem Wasser auf sie zu. Die Jünger haben Todesangst, denken, es ist ein Gespenst. Und dann hat Petrus diese völlig wahnsinnige Idee.
Er sagt, wenn du es bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen.
Und er macht es wirklich. Er steigt aus dem sicheren Boot, es klappt erst, aber dann merkt er den Wind, die Realität kickt rein, er kriegt Panik und fängt an zu sinken.
Und genau diese Szene ist habermasianisch gelesen unfassbar spannend. Es geht da nicht um Physik oder Naturgesetze,
sondern
um eine tiefenpsychologische Analyse von Krisen. Um Momente, wo unsere Wahrnehmung komplett von Angst besetzt wird.
Die Studie nennt das die prekäre Struktur menschlicher Freiheit.
Prekäre Struktur menschlicher Freiheit. Lass uns das mal übersetzen.
Gerne.
Ist das nicht genau das Gefühl, wenn man, sagen wir mal, diesen sicheren, aber toxischen Job endlich kündigt?
Ja, gutes Beispiel.
Du reichst die Kündigung ein, fühlst dich unbesiegbar, läufst quasi auf dem Wasser und am nächsten Morgen checkst du dein Bankkonto, kriegst Panik, das Imposter-Syndrom schlägt ein und du denkst, oh mein Gott, ich gehe unter.
Exakt, das ist es. Freiheit ist eben prekär, weil wir Menschen zwar dieses Wagnis eingehen können, wir können aus dem Boot steigen, aber wir bleiben trotzdem extrem anfällig für unsere eigene Furcht.
Die Freiheit ist wahnsinnig fragil.
Ja, und hier zieht die Quelle dann einen genialen Vergleich zum Stoizismus.
Oh, das passt super. Stoizismus feiert gerade ein riesiges Comeback auf Social Media. Dieses Ganze sei unerschütterlich, kontrolliere deine Emotionen.
Genau. Pure Vernunft, bloß keine Schwäche zeigen. Aber das Matthäusevangelium ist hier fast schon ein Gegenentwurf.
Inwiefern?
Es sagt eben nicht, reiß dich zusammen und rette dich selbst. Es sagt, du darfst Panik haben, du darfst sinken und vor allem, du darfst um Hilfe rufen.
Krass. Du musst dich also nicht immer selbst aus dem Sumpf ziehen.
Nee. Echter Mut funktioniert laut dem Text nur, wenn man in verlässliche Beziehungen eingebettet ist. Man darf sich von einer Autorität auffangen lassen.
Finde ich extrem befreiend, ehrlich gesagt. Wir müssen nicht alle dieser unverwundbare stoische Held sein.
Absolut.
Okay, lass uns mal kurz sammeln. Wir haben toxische Machteliten, wir haben knallharte Institutionskritik, wir haben radikale Solidarität und diese psychologische Fragilität des Mutes.
Ein ziemliches Paket für ein einziges Kapitel.
Ja, Wahnsinn. Aber das bringt uns jetzt echt zur alles entscheidenden Frage der Quelle, dem diskursiven Synkretismus.
Das ist ein ziemlicher Zungenbrecher, ich weiß.
Ja, total. Aber im Grunde bedeutet es doch nur, dass dieser Text diese universellen Wahrheiten enthält. Warum können wir dann das Religiöse nicht einfach weglassen?
Ja, das ist die große Frage. Die Abhandlung zeigt ja, dass der Text extrem anschlussfähig ist. Im Buddhismus gibt es dieses radikale Mitgefühl auch. Im Islam finden wir diese Wahrheitsliebe von Johannes und die Pflicht, die Armen zu versorgen. Und im säkularen Humanismus haben wir Menschenwürde und Inklusion.
Genau. Also, wenn das alles so perfekt kompatibel ist, warum streichen wir dann nicht einfach dieses Göttliche?
Du meinst, wir nehmen einfach nur die Ethik mit?
Ja. Wir behalten das Teilen der Brote und die Krisenbewältigung, aber dieses Beten und der Sohn Gottes, das schneiden wir als Metapher einfach raus. Geht das nicht?
Die Autoren halten da massiv dagegen. Die sagen, eine vollständige Säkularisierung macht den Text kaputt.
Echt? Warum?
Weil man dann auf den sogenannten religiösen Bedeutungsüberschuss stößt.
Religiöser Bedeutungsüberschuss, das klingt wie, wie ein Rest, der halt übrig bleibt.
Ist es aber nicht. Es ist das Fundament. Begriffe wie Wunder oder Sohn Gottes lassen sich nicht einfach verlustfrei in Achtsamkeit oder Resilienz übersetzen.
Verstehe. Also wenn ich das Brotwunder nur als clevere Story über menschliches Teilen lese, fehlt was.
Genau. Dann beraubst du den Text seiner Pointe. Die Logik funktioniert hier nur, weil der Text behauptet, dass da Gott selbst handelt.
Ah. Also wenn ich diesen göttlichen Anker wegschneide, verliere ich auch die Garantie für die Moral.
Richtig.
Wenn Solidarität nur eine nette menschliche Idee ist, dann kann ein Typ wie Herodes die jederzeit wegwischen.
Exakt. Wenn sie aber eine göttliche Autorität hat, ist sie unverhandelbar. Der Text zwingt uns also, diese Spannung auszuhalten.
Wahnsinn. Das zieht einem echt den Boden unter den Füßen weg. Also im besten Sinne.
Ja, es ist eben keine antike Deko, die man beliebig ausschlachten kann.
Also fassen wir mal zusammen, wir sind vom blutigen Hof eines korrupten Königs in eine Wüste gewandert, wo 10.000 Leute versorgt wurden. Und wir haben auf dem See gesehen, wie zerbrechlich unser Mut eigentlich ist. Matthäus 14 ist also echt eine hochaktuelle Analyse von Macht und Gemeinschaft.
Und das ist genau die Relevanz für jeden, der das hier hört. Egal ob gläubig oder nicht.
Absolut.
Diese Mechanismen passieren genau jetzt. Gruppendruck im Büro, Behörden, die Not einfach auslagern. Oder eben diese Panik, wenn wir mal mutig sein wollen. Der Text fragt dich im Grunde ganz direkt, wo in deinem Leben machst du die Not von anderen unsichtbar?
Eine unfassbar starke Frage zum Schluss. Wir haben heute ja echt viel darüber gesprochen, wie diese antike Gemeinschaft geformt wurde, indem sie physisch Brot geteilt hat.
Ja.
Aber bevor du jetzt wieder in deinen ganz normalen Alltag startest, nimm doch heute Abend mal folgenden Gedanken mit. Wir leben ja in so einer hyperoptimierten Welt.
Mhm. Wo Hunger für die meisten nicht das Problem ist.
Genau. Was ist aber, wenn die eigentliche Wüste heute unsere Isolation ist? Diese grassierende Einsamkeit.
Das ist ein spannender Punkt.
Was wäre dann in deinem direkten Umfeld heute dein persönliches Brot, das sich vermehren könnte, wenn du nur den Mut hättest, es mit jemandem zu teilen, trotz all deiner eigenen Angst? Denk da mal in Ruhe drüber nach. Bis zur nächsten Recherche.